Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Denn wir widmen uns einem Thema, über das immer noch viel zu selten gesprochen wird. Und genau deshalb gehört es in die Öffentlichkeit. Sucht innerhalb der Familie. Was passiert, wenn das eigene Kind abhängig wird? Wenn Fachwissen plötzlich nicht mehr ausreicht und die eigene Welt aus den Fugen gerät? Unser heutiger Gast ist Caroline Kim. Caroline ist Therapeutin und Mutter eines Sohnes, der drogensüchtig war. Sie hat erlebt, wie sich das Leben in einen emotionalen Ausnahmezustand verwandeln kann. Und sie hat sich entschieden, ihre Geschichte öffentlich zu machen, um anderen Mut zu machen. Wir sprechen mit ihr heute über Scham, Hilflosigkeit, über Hoffnung und über den Weg zurück ins Leben. Schön, dass du da bist, Caroline.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich Gast bei euch sein darf.
Caroline, du sprichst heute ganz offen mit uns über die Sucht deines Sohnes, ein Thema, das in unserer Gesellschaft immer noch mit viel Schweigen und Scham behaftet ist. Kannst du uns mitnehmen in den Moment, in dem dir zum ersten Mal klar wurde, das ist keine Phase mehr, das ist eine Sucht?
Ja, ich denke, auf alle Fälle, dass es eine Persönlichkeitsveränderung gegeben hat bei meinem Sohn. Das merkt man. Also das ist dann irgendwie nicht mehr das Kind, das du kennst. Ja, dann merkst du einfach, dass es anfängt, Ausflüchte zu lügen. Und der letzte Schritt ist dann natürlich auch, dass sie einfach, um ihre Sucht zu befriedigen, natürlich auch dann dir Geld entwenden. Ja, weil sie, das ist der letzte Schritt, aber das ist schon ein Schritt, der sehr oft vorkommt. Und wenn es nur kleine Summen sind, ja, aber ich sage jetzt mal, jeder weiß, was er so Geld in seinem Geldbeutel hat. Ja, ja, und du merkst auf einmal, sag mal, ich hatte doch da noch einen 20er, ja, wo ist der hin? Ja, das sind so Merkmale, wo ich mir gedacht habe, hoppla, da stimmt jetzt was nicht.
Ja. Jetzt bist du ja selbst Therapeutin, haben wir gerade gesagt. Das heißt, du hast eigentlich das nötige Fachwissen, also zumindest auf der beruflichen Ebene. Das muss für dich als Mutter ja besonders schwierig gewesen sein. Also an welcher Stelle hast du gespürt, dass dein Wissen plötzlich keine Hilfe mehr war und dass dich die Situation emotional komplett überwältigt?
Also das war teilweise ein bisschen ambivalent. Ich denke, dass die Ausbildung zur Therapeutin mir schon sehr geholfen hat, denn ich konnte, sage jetzt mal, mit dem Wissen, das ich hatte, gewisse Punkte besser angehen. Also ich bin nicht schnell emotional geworden. Ich konnte in der Sachlichkeit länger bleiben, ja, ohne in Vorwürfe reinzugehen. Ich konnte ihn auch öfter mal einfach stehen lassen. Ich habe dann aber auch für mich selber, dass ich mich dann selber immer wieder reflektiert habe und gesagt habe, okay, gut, wie geht's dir jetzt damit? Was brauchst du? Also auch so Selbstfürsorge, ja. Als Mutter, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt nur in die Mutterrolle reingehe, war es natürlich schon oft sehr dunkel, denn ich bin eine, ich sage jetzt mal, eine hundertprozentig Mutter. Also für mich war eigentlich mein Muttersein eigentlich mit das Schönste in meinem Leben, wenn ich das so sagen darf. Also jeglicher beruflicher Erfolg oder sonst was ist alles wunderbar, aber dieses Muttersein hat mich eigentlich als Frau und als Mensch, muss ich sagen, immer am meisten getragen. Und da war einfach das Schlimmste, um jetzt mal das Therapeutische außen vor zu lassen, dieser Vertrauensbruch. Denn das war das, was uns eigentlich, also mich und mein, also mein Sohn und mich immer so getragen hat. Dieses absolute Vertrauen zueinander. Und das war weg.
Wie war denn das ganz am Anfang? Welche Gefühle waren da am stärksten, als du dann wirklich realisiert hast, wie ernst es ist? War es Schock oder Angst oder Wut?
Natürlich Angst, weil du hast Angst um dein Kind. Also, also jetzt sowohl Körper, also jetzt mal, dass mit ihm körperlich was passiert, aber natürlich auch von der Gesetzgebung her. Das ist ja auch etwas, wo man sagen muss, keine Ahnung, was passiert hier. Er nimmt eine Substanz, die einfach nicht erlaubt ist, ja. Und du hast natürlich, du liegst da und denkst, oh Gott, landet der mir jetzt hier irgendwo im Gefängnis, weil er einfach in die Beschaffungskriminalität reinkommt? Oder er war dann auch auf Saison arbeiten. Er ist gelernter Hotelfachmann. Da hatte ich dann wirklich ganz große Sorgen, weil ich wusste, der hat 12-Stunden-Schichten, 6 Tage die Woche. Da habe ich mir wahnsinnige Sorgen gemacht, dass die Substanz einfach überhand nimmt und dass das auch körperlich dann einfach vielleicht mal zu viel ist. Ja, also so eine Kombination vielleicht mit Alkohol oder so. Also du gehst da schon wirklich durch ziemliche Ängste durch.
Und also du hast gesagt, deine Ausbildung als Therapeutin hat dir geholfen. Was hast du getan, um sozusagen ihm zurück ins Leben zu helfen? Oder gab es auch Situationen, wo du wirklich einfach komplett ratlos warst oder auch hilflos und wo du gedacht hast, okay, ich weiß jetzt nicht mehr?
Ja, also die gab es auf alle Fälle, natürlich. Also es gab Momente, wo ich wirklich auch heulend da gesessen bin und gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Da war es auch wirklich so, dass ich mich ziemlich allein gefühlt habe. Da hätte ich mich wirklich nach Hilfe und also gesehnt, also wirklich, und zwar professioneller Hilfe, und zwar schnell. Die gab es leider nicht. Natürlich bin ich auch mal zu einer Beratungsstelle gegangen und natürlich bin ich auch mal zu so einer, Gruppentreffen gegangen von Angehörigen von Suchterkrankten. Das habe ich schon auch gemacht. Aber was ich gemerkt habe, war, es gibt ja einfach so Situationen, die total aus dem Ufer, die laufen so aus dem Ruder, wo du merkst, keine Ahnung, es ist wieder irgendwas passiert, du konfrontierst ihn damit. Er ist aber, sag jetzt mal gerade, total drüber, weil er vielleicht gerade jetzt wieder eine Phase hatte, wo er ganz stark konsumiert hat. Dann gibt es da natürlich so eine Persönlichkeitsveränderung. Und dann gab es natürlich schon Streits zwischen uns beiden, wo es keine Lösung gab und wo dann jeder so für sich selbst wieder zurückgeworfen wurde und eigentlich jeder für sich alleine dann nur da gesessen ist und geweint hat, weil er einfach überfordert war mit der Situation.
Wenn man jetzt in so einer Situation ist, dann ist es ja ganz, ganz häufig, dass man dann aus Angst oder Scham oder wenn man sich selbst die Schuld gibt, eher schweigt. Aber du hast dich jetzt entschieden, ganz offen darüber zu sprechen. Was hat dich dann zu diesem Schritt bewegt und wie war das, als du das Schweigen gebrochen hast?
Also Der Punkt war der, dass das ist natürlich, glaube ich, auch wieder meine therapeutische Seite, als mein Sohn sich dann dazu entschieden hatte, wirklich in Therapie zu gehen, ja, weil er einfach für sich selbst erkannt hat, ich kann so nicht weitermachen, es geht nicht, ich will nicht wirklich als komplettes Wrack enden, haben wir eben, sag jetzt mal, so ein letztes Gespräch gehabt, bevor er in die Therapie gegangen ist. Und wir haben dann ganz offen darüber geredet und ich habe gesagt, ich persönlich möchte offen sein. Ich will nicht sagen, du bist jetzt irgendwo auf Saison oder sonst was, sondern es ist, glaube ich, wichtig, dass wir offen damit umgehen, dass wir sagen, du hast eine Suchterkrankung, du bist jetzt auf Therapie. Das ist jetzt ein schwieriger Prozess, durch den wir durchgehen. Und ich war wirklich froh, dass er das genauso gesehen hat. Er hat gesagt, nein, wir machen das so. Wir verstecken uns nicht. Wir reden jetzt einfach offen darüber. Wenn jemand fragt, dann kannst du das ganz normal so sagen und sagen, ja, der Louis, also mein Sohn, der hat eine Suchterkrankung, der ist jetzt in Therapie und wir hoffen wirklich das Beste, dass er diese Therapie erfolgreich abschließt.
Und wenn du jetzt zurückblickst, also dein Sohn hat es ja geschafft, gab es ein Ding, was du als Mutter getan hast, was ihm geholfen hat, aus dieser Sucht wieder rauszufinden? Oder kann man als Elternteil gar nichts machen?
Doch, kann man schon. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, also wenn sich jemand dann dazu entscheidet, wirklich eine Therapie zu machen und diese Therapie erfolgreich abschließt, dann ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass man dann sagt, so, Neustart, also wirklich Reset. Alles, was war, ist Vergangenheit. Denn die bauen sich über eine gewisse Zeit, je länger die Sucht ist, so viel auf, dass sie wirklich ein unglaublich schlechtes Gewissen vielen Menschen gegenüber haben. Denn sie wissen, was sie alles gemacht haben, um ihre Sucht zu befriedigen. Und das hält auch viele davon ab, wieder gesund zu werden. Weil sie wissen einfach, mein Gott, ich habe meinen Vater beklaut. Mein Gott, ich habe das und das gemacht. Mein Gott, ich habe da jemanden angelogen. Wie soll denn das jemals wieder gut werden? Und ich denke, hier ist es ganz, ganz entscheidend, wenn man sagt, pass auf, Das war bei uns zum Beispiel der Abend, als ich ihn abgeholt habe von der Klinik. Da waren wir nochmal Abendessen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir morgen hier wegfahren, ist alles, was war zwischen uns, alles, was passiert ist, bleibt hier. Wir nehmen es nicht mit. Und das haben wir wirklich gut hinbekommen.
Aber vorher, bevor er sich in Therapie begeben hat, war ja eine Zeit, wo er sozusagen in aktiver Abhängigkeit war und du relativ hilflos. Aber gab es da Dinge, wo du heute sagst, ja, das war gut, dass ich das gemacht habe?
Ja, ich habe ihn zum Beispiel nicht zu einer Therapie gedrängt. Mhm. Ich habe nie gesagt, du musst das tun, weil mir klar war, es muss aus ihm selber herauskommen. Ja, alles, was ich dann getan habe, was sicherlich der entscheidende Punkt dann war, dass er in Therapie gegangen war, war, dass ich gesagt habe, so, unsere Wege trennen sich jetzt. Das habe ich gemacht, aber aus Selbstschutz mir gegenüber. Also es gab einfach einen Moment, wo ich einfach für mich selbst erkannt habe, ich liebe mein Kind über alles, das ist der wichtigste Mensch in meinem Leben, aber ich muss jetzt auf mich gucken und ich muss ihn jetzt loslassen. Und entweder er schafft das oder er schafft das nicht. Und ich glaube, das war dieser Moment, den hat er wirklich genauso wahrgenommen. Er hat gespürt, die macht das jetzt nicht, weil sie böse auf mich ist oder weil sie mich zu was drängen will oder sonst was, sondern die Frau, die kann jetzt wirklich nicht mehr. Und das war dann, glaube ich, bei ihm der ausschlaggebende Punkt, dass er dann wirklich ein paar Tage später gekommen ist und gesagt hat, so, jetzt ist Schluss.
Ja. Und was war in dieser Phase der schmerzhafteste Moment für dich oder in der ganzen Zeit? Also gab es einen Punkt, wo du das Gefühl hattest, du verlierst völlig die Kontrolle?
Also ich sage jetzt mal so, der allerschmerzhafteste Moment war natürlich der Moment, als ich ihn damals zum Zug gebracht habe, wo er dann zur Klinik gefahren ist. Das war ein furchtbarer Moment, weil jede Frau, die Mutter ist, die kann vielleicht nachvollziehen, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich in seinem Leben wünscht, dass man sein Kind, sag ich jetzt mal, in eine Entzugsklinik bringt. Ja, also da hat es mir wirklich das Herz fast zerrissen. Also das war ganz, ganz schlimm. Und zwischendurch, glaube ich, waren es wirklich immer wieder die Vertrauensbrüche. Also dieses wirklich angelogen werden, es gab ja Situationen, die waren unglaublich. Keine Ahnung, bis dahin, dass sogar Dealer bei uns vor der Tür gestanden sind, ja, und ich mich mit denen auseinandersetzen musste und wirklich Dinge klären musste und. Also da gab es wirklich schon oft Situationen, wo ich so an meine Grenzen gekommen bin und gesagt habe, so, jetzt, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter.
Ja, total nachvollziehbar. Jetzt hast du eben gesagt, dass ihr ganz offen umgegangen seid. Wie hat dann euer Umfeld reagiert, als sie von der Sucht deines Sohnes erfahren haben? Gab es da Menschen, die dich vielleicht überrascht haben, also im positiven oder im negativen Sinne?
Ich denke, ich sag's mal so, ich habe das, wie gesagt, ganz klar kommuniziert. Ich habe das erzählt. Es gab schon Freunde, die gesagt haben, Mensch, finden wir super, dass er diesen Weg jetzt geht, dass er jetzt Therapie macht und die auch immer wieder nachgefragt haben, wie geht's ihm denn, wie ist denn da der Entwicklungsstand und. Was man aber schon auch so gemerkt hat, ist so unterschwellig ein bisschen, naja, also wenn dein Kind eine Suchterkrankung hat, dann hast du aber auch irgendwas falsch gemacht. Ja, also das hast du schon so ein bisschen rausgehört. Ich konnte damit relativ gut umgehen, weil ich auch da recht selbstreflektiert reingegangen bin in die ganze Situation. Aber das hat man schon, ich sage jetzt mal, es hat mir jetzt keiner direkt ins Gesicht gesagt, aber du hast es so ein bisschen rausgehört.
Ja. Okay, und du bist ja ausgebildete Paartherapeutin. Hat dich jetzt dein eigener fachlicher Hintergrund in dieser Zeit eher gestärkt oder gab es da auch Momente, in denen du deine Rolle als Expertin in Frage gestellt hast?
Nein, es hat mich schon eher bestärkt, aber trotzdem kommst du ja an die Grenze, weil es betrifft mich ja nicht nur als Therapeutin, sondern halt als Mensch, als Frau, als Mutter. Also da gab es dann schon Momente, wo ich auch nicht mehr wirklich weiter wusste. Ja, aber sicherlich wusste ich einfach, wie gehe ich jetzt am besten damit um? Also was ist kontraproduktiv? Also ich habe zumindest irgendwann mal angefangen zu sagen, versuche zumindest keine Dinge mehr zu machen, die kontraproduktiv sind. Also permanent in die Vorwurfshaltung zum Beispiel zu gehen, ja. Mhm. Und du hast schon wieder und warum tust du und. Das habe ich gemerkt, das habe ich dann irgendwann mal gelassen. Und dann habe ich gemerkt, dann hat er sich wieder mehr zu mir gewandt, weil er nicht mehr so verurteilt wurde. Das war dann wieder positiv, ja. Also ich bin praktisch aus der Vorwurfshaltung raus. Er hat gemerkt, okay, ich werde nicht mehr so verurteilt. Und er konnte dann wieder einen Schritt auf mich mehr zugehen. Mhm. Dieser Schritt wieder mehr auf mich zugehen hat dann wieder gebracht, dass wir auch wieder mal normale Gespräche führen konnten. Ja, also wo man sagt, man frühstückt jetzt miteinander und die Sucht hat jetzt erstmal überhaupt, es ist kein Thema. Ja, also wir reden jetzt einfach ganz normal wie jeder andere. Und es geht nicht nur immer um, wo warst du, was hast du und gar nicht. Mhm. Und das, glaube ich, ist wichtig in so einem Prozess, weil die isolieren sich und kapseln sich ja irgendwann so ab und leben in dieser Bubble. Das sind ja auch keine Freunde, die haben in dieser Zeit, sondern da geht's ja eigentlich auch nur um Sucht, also und um die Substanz. Das heißt, ehrliches und vertrauensvolles Feedback kriegen die nicht mehr. Mhm. Und zwar schon länger nicht mehr. Und deswegen war für mich wichtig, ihm trotz allem immer wieder so, ich sage jetzt mal so kleine Oasen zu geben. Ja, dass ich gesagt habe, komm, lass uns jetzt mal essen gehen oder lass uns frühstücken gehen oder wir gehen gerne ins Museum. Dann sind wir mal ins Deutsche Museum gefahren, um einfach immer wieder mal Momente zu erleben für ihn und für mich, die so eine gewisse Normalität hatten.
Was hat dir denn in dieser besonders schwierigen Phase geholfen, dich selbst nicht zu verlieren in dem ganzen Chaos? Also gab es bestimmte Menschen oder vielleicht Rituale, die dir dabei Halt gegeben haben?
Ja, also ich meditiere sehr viel und ich laufe sehr viel. Also für mich ist Laufen schon immer wirklich, immer wenn es mir ganz schlecht gegangen ist, dann bin ich gelaufen. Ich bin auch den Jakobsweg zum Beispiel gelaufen, weil ich auch in dieser Zeit, ich bin den auch in dieser Zeit gelaufen, den Jakobsweg. Also wie gesagt, ich meditiere viel, ich laufe sehr viel. Und bei Freunden war es eher so, dass man gemerkt hat, da kommt man eher an eine Grenze, weil Freunde sind natürlich schon eher dazu geneigt, dass sie einem vielleicht auch das sagen, was man gerne hören möchte. Mhm. Ja? Oder ja, dass sie auch gar keine Antworten wirklich hatten. Ich habe mir dann ganz klar auch psychologische Hilfe gesucht. Mhm. Also ich hatte dann eine Therapeutin, die mich dann eben in diesem Prozess begleitet hat. Und das hat mir unglaublich geholfen. Es hat mich sehr unterstützt. Und wir waren dann auch beide nochmal auch, also mein Sohn und ich, wir haben uns dann praktisch zusammen auch nochmal therapeutisch begleiten lassen.
Mhm. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass du auf jeden Fall das Gefühl hattest, dass andere dich bewusst oder unbewusst für die Sucht deines Sohnes verantwortlich gemacht haben. Wie bist du denn mit diesem subtilen oder vielleicht auch offenen Druck umgegangen?
Also ich würde jetzt mal sagen, man hat schon eine gewisse Scham, ja. Die hat man. Mhm. Also ich bin schon auch manchmal da gestanden und dachte mir, oh, ja, Mensch. Aber da, glaube ich, hat mir dann doch wieder meine therapeutische Ausbildung geholfen. Ich wusste auch, dass es da einfach genetisch Komponenten gab oder gibt, ja, die mit mir jetzt zum Beispiel gar nichts zu tun hatte oder mit mir nichts zu tun hat oder so mit meiner Historie oder mit meiner Familienhistorie. Dass ich auch wusste, dass es einfach Dinge gegeben hat in der Kindheit, in der Jugend, für die ich jetzt auch nicht wirklich verantwortlich bin, weil es da einfach Problematiken gab mit seinem Vater. Ja, also ich habe schon versucht, das ganze Bild zu sehen. Aber natürlich gab es, bevor er in Therapie gegangen ist, ich nenne diese Nacht die Nacht der langen Messer, also wir haben das so betitelt, da ist wirklich mal alles auf den Tisch gekommen. Und wir saßen wirklich bis um 5 in der Früh, es war glaube ich so 3 Tage, bevor er gefahren ist, saßen wir im Esszimmer und er hat mir wirklich alles präsentiert. Und das ist hart. Das muss man aushalten. Ich habe es ausgehalten. Es gab wirklich Momente, wo du das Bedürfnis hast, du willst jetzt aufstehen und gehen. Aber ich wusste, da müssen wir jetzt durch, damit er eine Chance hat, durch diese Therapie gut durchzugehen. Ja, also natürlich bin ich dann ins Bett und habe, ganz ehrlich, ich habe geweint, weil ich einfach mir dachte, wow, okay. Aber man hat dann auch am nächsten Tag gemerkt, das war sehr befreiend. Mhm. Es war für ihn befreiend, für mich noch nicht gleich am nächsten Tag, weil ich musste das natürlich verdauen und verbauen. Also mal, ja, aber es war unglaublich wichtig. Und ich glaube, das ist auch etwas, man muss sich das anhören, denn keiner von uns ist perfekt in seiner Mutterrolle oder in seiner Vaterrolle. Ja. Wir sind auch alle Ergebnisse unserer Eltern. Wir übertragen Traumata, wir übertragen Dinge, die wir gar nicht bewusst übertragen, aber wir übertragen sie einfach. Und hier muss man sich dann einfach der Realität stellen und sagen, ja, du hast recht, das hätte ich vielleicht nicht so tun sollen oder da hätte ich anders reagieren sollen. Es war aber auch ein liebevolles Gespräch, muss ich sagen. Also es war kein Gespräch, wo er mir jetzt mit der Bratpfanne, sag ich jetzt mal, auf den Kopf gehauen hat, sondern es war schon immer mit diesem, ich liebe dich, du bist für mich die beste Mama auf der Welt, aber das und das und das muss ich dir jetzt wirklich mal sagen. Und ja, das haben wir gemacht, das war wertvoll, das war wichtig und so konnten wir dann uns auch erst einmal lösen für die 6 Monate, wo er in die Therapie gegangen ist.
Was würdest du denn anderen Müttern raten, die sich vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation befinden, also die wirklich akut mit Isolation, Hilflosigkeit und Scham kämpfen?
Also ich denke auf alle Fälle, sich mal professionelle Hilfe zu holen, ja. Denn Selbstfürsorge ist da ganz wichtig, das habe ich damals festgestellt. Und schon auch immer wieder das Gespräch mit dem Kind suchen. Ich weiß, wie schwierig das ist, weil sie leugnen, 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 leugnen. Ja, das ist so. Und für sich selber die Grenze setzen, wie weit man gehen kann und wie weit nicht. Und ich denke, dass wirklich, ich weiß, das klingt ein bisschen, ja, weiß ich nicht, romantisch, aber Liebe ist schon echt ein wichtiger Punkt da drin. Wenn das Kind spürt, ich werde geliebt, ganz egal, was ich hier mache, ist das wirklich mit der erste Schritt in eine Heilung rein. Wenn es merkt, ich werde nur verurteilt, ich werde nur abgelehnt, ich kann sowieso nichts mehr richtig machen und die haben mich ja sowieso schon abgeschrieben, weil ich bin ja hier der Suchtkranke und der Junkie und, dann verlierst du dein Kind.
Wie hat sich denn dein Blick auf Sucht und auch ihre Behandlung verändert, seit du sie selbst, also ja, in deiner Familie erlebt hast? Also gibt es Dinge, die du heute völlig anders siehst?
Ich denke, dass Sucht in unserer Gesellschaft sehr stigmatisiert ist oder dass man eigentlich überhaupt nicht darüber redet. Das, glaube ich, ist ein Problem, weil ich finde, man müsste einfach offener darüber reden. Denn man darf mal eins nicht vergessen, die 2 Aperol Spritz, die ich jeden Abend trinke und das vielleicht 7 Tage die Woche, die sind auch bedenklich. Mhm. Ja, oder die 2, 3 Bier, wo jeder sagt, oh, das ist mein Feierabendbierchen, das mache ich halt immer so. Das ist jetzt auch nicht besonders gut. Ja, ich glaube, dass wir einfach eine Gesellschaft haben, die bei härteren Drogen, da bist du wirklich gleich der Junkie. Ja. Ja, und aber diese Alltagsdroge Alkohol, die nehmen wir eigentlich überhaupt nicht mehr wahr. Ja, also das hat so dieses Normale. Aber was hat mich verändert? Ich finde die Versorgung schwierig, sowohl für die Betroffenen wie auch für Angehörige. Kommt sicherlich auch drauf an, wo man vielleicht lebt, also in welcher Region man ist. Ich komme jetzt aus München. Da hat man gemerkt, das war wirklich nicht einfach, hier Hilfe zu bekommen und auch vor allen Dingen schnelle Hilfe. Also es gab teilweise wochenlange Wartezeiten. Mhm. Das fand ich sehr problematisch, weil es gibt ja auch immer mal so einen Punkt, wo man sagt, diesen Punkt hat man jetzt erreicht und jetzt muss man den sofort nutzen. Das ist wie so eine Tür, die sich aufmacht. Mhm. Ja, und wenn du die aber dann jetzt nicht nutzt, dann kann die Tür auch wieder zugehen. Mhm. Und das, glaube ich, ist schwierig. Also bei meinem Sohn war es so, dass es genau zu Corona fiel. Das war ein bisschen ein Vorteil, weil es dann sowieso online dann vieles abgelaufen ist. Aber wenn das in Präsenz gewesen wäre, dann hätte er mit Sicherheit wesentlich länger auf einen Therapieplatz gewartet. Ja. Und die Nachversorgung ist eigentlich mit das größte Problem, was ich festgestellt habe. Okay. Also die Leute sind 6 Monate oder 9 Monate stationär, werden die therapiert, um eben von ihrer Suchtsubstanz wegzukommen. Und dann werden die entlassen. Und dann gibt es nicht genug Nachversorgung. Das heißt, viele gehen wieder in ihr gewohntes Umfeld zurück, was falsch, also sagen wir jetzt mal, was sehr schwierig sein kann. Mein Sohn hat das Gott sei Dank nicht gemacht. Dem war klar, ich kann nicht mehr dahin zurück, weil wenn ich dahin zurückgehe, ist der Rückfall vorprogrammiert. Mhm. Der ist dann wirklich wieder in unsere Heimatstadt gegangen, alleine zwar, aber er hat gesagt, das muss er machen, damit er einfach hier keine Konfrontation mehr hat mit Leuten irgendwo auf der Straße, die er kennt und, sondern er hat gesagt, ich brauche einen Neustart. Mhm. Aber dann, wie gesagt, einen Therapieplatz zu finden. Mhm. Denn du brauchst ungefähr noch ein Jahr, sag ich jetzt, ja, so ein Jahr, wo du begleitet wirst. Ja, also wo du wirklich eine therapeutische Begleitung hast, die dich eben nach der stationären Behandlung mit auffängt, wo du immer wieder reflektierst, weil dieser Schritt wieder in den Alltag ist mit der entscheidendste Schritt, ob du es wirklich schaffst.
Mhm. Okay. Jetzt hast du ja mit Soul Helper eine Plattform gegründet, die Menschen in seelischen Krisen unterstützt. Inwiefern hat dich denn die Erfahrung mit deinem Sohn dazu motiviert, diese Arbeit zu machen? Und wie hat sie deine Haltung gegenüber Krisen und Heilung geprägt vielleicht?
Also das ist wirklich interessant. Ich habe wirklich Soul Helper, also diese Plattform, die Idee kam mir wirklich in unserer größten Krise, weil wie gesagt, auch ich habe nicht schnell Hilfe bekommen, obwohl ich Therapeutin war. Ich habe dann zwar in meinem Umfeld nachgefragt und habe dann relativ jemanden schnell gefunden, aber ich weiß einfach, wie lang die Wartezeiten sind, gerade im Raum München. Und ich weiß noch, wie ich dann mal so an einem Frühstück gesagt habe, Mensch, das ist eigentlich so krass, eigentlich müsste es irgendwas geben für die Leute, dass die einfach mal schnell abgeholt werden. Und nicht nur jetzt, um eine klassische Therapie zu machen, sondern ich habe gerade eine Lebenskrise. Ich weiß gerade nicht weiter. Ich brauche jetzt jemanden, mit dem ich reden kann, aber bitte jemand Qualifizierten. Also ich sage jetzt mal, nicht jemand, der jetzt die Karten mir legt oder aus dem Kaffeesatz liest, ja, sondern wirklich jemanden, der eine Ausbildung hat und der mir jetzt hier helfen kann. Und ich hatte diese Idee wirklich schon, bevor Louis, also mein Sohn, in die Therapie gegangen ist. Und habe die aber dann in dieser Zeit nicht verfolgt, weil ich, wie gesagt, auch sehr, sehr beansprucht war in diesem Jahr, als er wieder aus der Therapie draußen war. Weil da war auch die Begleitung für ihn da sein, ihn unterstützen war wirklich war schon herausfordernd, aber ich wusste, das ist wichtig, das ist jetzt Arbeit in die Zukunft. Deswegen habe ich das gemacht. Aber dann, als ich so nach einem Jahr gemerkt habe, so, ich glaube, jetzt ist er soweit, waren wir wieder mal essen und haben dann eben, ich glaube, das war so der, genau, die haben so eine App gehabt aus der Klinik, wo sie eben jeden Tag, wo sie abstinent sind, gezählt wurde. Und dann war eben dieses eine Jahr rum. Und das haben wir gefeiert. Wir sind dann essen gegangen und dann sind wir so da gesessen. Und dann sagte so mein Sohn, sagte du Mama, sagt er, du hattest doch mal die Idee mit dieser Plattform, sagt er. Mach doch das. Und dann habe ich gesagt, sag ich, meinst du? Ja, sagt er, glaub mir, das ist wirklich etwas, was vielen Menschen helfen könnte und wo man viele Menschen gut abholen könnte. Und dann habe ich mir so gedacht, dann bin ich so nach Hause gefahren im Auto und dann dachte ich mir, ja, ich weiß nicht. Ich gebe es dir ehrlich so, ich bin jetzt auch nicht die Allerjüngste, ja, jetzt dann nochmal ein Start-up zu gründen, ja, tue ich mir das an und. Und dann weiß ich noch, dann habe ich ihn 3 Tage später, habe ich ihn angerufen und sage, ich weiß was, sage ich, ich mach das. Ich gehe das jetzt an. Und dann sagte ich, aber ich brauche da jetzt echt irgendwie einen Namen, sage ich, mir fällt irgendwie kein Name ein. Und dann sagte so mein Sohn wirklich wie aus der Pistole geschossen, ich habe einen Namen, nenn's doch Soul Helper. Ja, ja, und so wurde dann Soul Helper dann eigentlich, das war der Startschuss für Soul Helper. Und dann habe ich, wie gesagt, bin ich dann angegangen, habe das eben gesucht, Investoren dafür zu finden, habe 1,5 Jahre entwickelt und programmiert und wir sind seit letztes Jahr, März, sind wir online. Genau.
Okay. Dein Sohn hat es ja tatsächlich geschafft, hast du erzählt, er ist jetzt clean. Lass nochmal auf diese dunklen Phasen zurückblicken. Gab es etwas, was dir in diesen Momenten irgendwie Hoffnung gegeben hat?
Was hat mir Hoffnung gegeben? Ich glaube, Hoffnung hat mir gegeben, dass ich immer sein Potenzial gesehen habe. Also ich habe ihn nie aufgegeben. Also es war nie ein Moment da, wo ich gesagt habe, nee, komm, vergiss es, das war's. Nie. Ich habe immer das Potenzial in ihm gesehen, das er hat. Und das habe ich auch immer versucht, ihm wiederzuspiegeln. Also das heißt, das Vertrauen ihm auch zu geben, du bist das nicht, du brauchst das nicht. Das, glaube ich, war so das an Hoffnung, was ich hatte und was ich immer versucht habe, in Gesprächen oder einfach auch auszustrahlen. Mhm. Ja, ja. Also Vertrauen, also wirklich das Potenzial, was ich gesehen habe.
Okay.
Ja. Zum Abschluss der heutigen Folge würde ich gerne noch wissen, du wirst ja sicherlich mit deinem Sohn über diese Zeit viel gesprochen haben, auch rückblickend. Ne? Wie beurteilt er denn deine Begleitung von damals? Gibt es da Dinge, die er erst später ausgesprochen hat oder die dich sehr bewegt haben?
Also man, im Zuge der Therapie waren natürlich auch immer wieder mal Sitzungen dabei, wo ich mit dazugeschaltet war. Die waren natürlich sehr anstrengend und sehr herausfordernd, aber wichtig, weil er einfach in Anwesenheit seiner Therapeutin Dinge besprechen konnte, die er sich vielleicht so nicht alleine getraut hätte. Ja, also das war aber für uns beide sehr wichtig. Auch ich konnte Dinge ansprechen und äußern, die ich mir vielleicht auch nicht so getraut hätte, mit ihm nur alleine zu besprechen. Ich würde mal sagen, dass was ich heute weiß, ist, dass er, wenn er darauf angesprochen wird, auf seine Geschichte und wie er durch diese Geschichte gegangen ist, dass er eigentlich immer zu jedem sagt, das war das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, dass ich in diese Therapie gegangen bin. Weil ich weiß heute, wenn man das wirklich schaffen will, dann schafft man das. Und mein Leben, sagt er immer wieder, ist heute um 1000% besser. Und das ist natürlich für mich als Mama wunderschön zu sehen, auch wie er sich jetzt entwickelt hat. Er hat sein Leben im Griff. Er ist seit 3 Jahren komplett Abstinenz. Er ist verlobt. Er plant nächstes Jahr zu heiraten. Also ja, ist wunderschön, das so zu sehen.
Wow, absolut Gänsehaut. Liebe Caroline, vielen, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deinen Mut und natürlich auch für deine klaren Worte.
Ich bedanke mich, dass ich bei euch Gast habe sein dürfen, dass ich über dieses Thema habe überhaupt reden dürfen. Ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht anderen, die in so einer Situation gerade sind, vielleicht mit meinen Worten Mut gemacht habe und vielleicht auch die ein oder andere Anregung gegeben habe.
Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, selbst betroffen bist oder jemanden kennst, der gerade in einer ähnlichen Situation steckt, dann denk daran und gib's weiter. Man ist nicht allein. Es gibt Wege, es gibt Hilfe und es gibt Menschen, die einen verstehen.
Richtig.
Ja, mehr über Carolines Arbeit findest du übrigens auf ihrer Plattform Soul Helper. Du hast sie eben schon genannt und den Link dazu packen wir natürlich wieder in die Shownotes.
Super.
Ja, wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart. Für mich war das ein sehr, sehr bewegendes Gespräch und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Für heute sagen wir aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.